Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Im August 1989, vor 30 Jahren, kam es zur letzten sogenannten Ausreisewelle von DDR-Bürgern in Richtung BRD. Zu Tausenden flüchteten die Leute in den Westen, viele über Ungarn, wo man schon im Mai 89 begonnen hatte, den Grenzzaun zu Österreich abzubauen. 3 Monate später fiel die Mauer, ein gutes Jahr später gab es die DDR nicht mehr. Der Wunsch nach einem westlichen Lebensstandard, nach Freizügigkeit und politischem Pluralismus hatte gesiegt. Und dass das letztlich auf die deutsche Einheit hinauslaufen musste, das erscheint im Nachhinein fast zwangsläufig. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Stimmen laut, die zwar die DDR reformieren, aber nicht abschaffen wollten, die in der DDR unterdrückt wurden und im Einheitstaumel dann schnell vergessen worden sind. Eine Suche.
Die Karikatur zeigt einen Volkspolizisten, der vor einem alten Kachelofen kniet und mit einer Pistole durch die Ofentür zielt. Daneben steht sein Ausbilder und rät: Im Prinzip bleibt es gleich, wohin Sie zielen. Wir treffen sowieso immer nur dorthin. Politunterricht in der DDR, spöttisch dargestellt als Schuss in den Ofen. Innenpolitik als Misserfolg. Dirk Moll zeichnete seine Karikaturen unter anderem für die Umweltblätter. Eine Publikation, die ab 1986 alle 2 Monate erschien und zunächst als Hausmitteilung nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch gedacht war, dann aber weitere Kreise zog und in der DDR oppositionelles Gedankengut verbreitete. Am Zionskirchplatz in Berlin-Mitte. Die Tür der Zionskirche steht am späten Nachmittag noch offen. Damals in den Jahren vor der Wende standen die Gemeinderäume der Kirche oppositionellen Gruppen offen, dienten als Bibliothek, Veranstaltungsraum und boten Platz für die Druckmaschine der Umweltblätter. Dirk Mold lässt seinen Blick durch den Raum schweifen.
Ja, also das ist, wenn man hier reinkommt, das ist so ein schöner Ort der Erinnerung, sage ich mal. Sieht auch noch ein bisschen aus wie früher, obwohl jetzt Decke und Fenster richtig gut gemacht sind, aber die Fassade ist eben noch so wie früher, also dass es abputzt, also abbröckelt so ein bisschen und die Farbe blättert und so. Es hat noch diesen Charme von früher.
In den 80er Jahren, erinnert sich der Historiker, sei er oft in die Zionskirche gekommen. Ab 1987 vor allem wegen der Umweltbibliothek.
Die Umweltbibliothek hat versucht, dieses staatliche Bildungs- und Meinungsmonopol zu brechen, indem sie Literatur zur Verfügung gestellt hat, die auf dem Index stand, also die nicht gelesen werden durfte.
1984 von George Orwell oder die US-Umweltstudie Global 2000 von 1980 etwa.
Dazu kam dann eben auch noch, dass die Bibliothek, wie andere Bibliotheken, anfing, selbst Nachrichten zu verbreiten.
Dirk Mold, damals in der offenen Jugendarbeit aktiv, war außerdem immer auf der Suche nach Räumen für eine Gruppe von Punks, wo die Jugendlichen abhängen und Musik hören konnten, ohne gegängelt zu werden. Andersdenkende Jugendliche, nicht zuletzt wegen ihres Aussehens, duldete man in staatlichen Clubs oft nicht. Die Kirche hingegen nahm sich der Punks an. 1987 war Dirk Mold 24 Jahre alt und er sympathisierte mit den rebellischen Jugendlichen.
Unsere Ideen waren dann eben, dass man sagt, ey, mach doch mal alles lockerer, lass doch mal Leine, seid doch mal cooler, ist jetzt meine Sprache. Also lass doch die Leute ruhig mal irgendwo hinfahren, komm schon wieder zurück, zu Hause ist es eben am besten. Oder ich lass doch einfach mal zu, dass die Leute frei über irgendwas reden, dass sie frei wählen können, dass sie ihre Studien sich selbst aussuchen, dass einfach alles nicht so reglementiert ist und so. Und aber selbst das ging nicht, gerade das ging nicht.
Berlin-Kreuzberg. Der Journalist Tom Strohschneider zeigt mit der Hand über ein beinahe quadratisch angelegtes Wasserbecken mit zahlreichen Wasserfontänen.
Also wir sind hier am Engelbecken, eine alte, stadthistorisch gewachsene Anlage, ein kleiner Stadtsee, wenn man so will. Und auf der einen Seite ist der Osten, auf der anderen Seite der Westen. Während der Zeit der Mauer war hier drauf kahle Fläche und auch ein Wachturm, ein Grenzturm.
Was wir brauchen, ist eine multiperspektivische Betrachtung der DDR und des Transformationsprozesses. Wir müssen vom Alltag in der DDR sprechen, von Anpassung und Verweigerung, von Verantwortung und Versagen, von Widerspruch, bis hin zum Widerstand.
Ein Tweet zitiert Uwe Schwabe vom FAZ-Feuilleton zur Frage, warum ticken die Ossis so? Quelle: der Twitter-Account Die andere Wende, linke Reformideen, dritte Wege, andere Horizonte. Hier geht es um das progressive Erbe der Wende von 1989-1990. Getwittert hat Tom Strohschneider. Er möchte mit dem Projekt etwas in Erinnerung rufen, was er beim Blick auf die Jahre 1989-90 meist vernachlässigt sieht.
Dass die Wende in der DDR die friedliche Revolution als etwas begonnen hat, was nicht auf Wiedervereinigung, auf bürgerlich-nationale Einheitsbestrebung, auf D-Mark, Westkonsum und Kapitalismus hinauslief, sondern ein ganz anderes, widersprüchliches, naives, optimistisches, demokratisches, hoffnungsschwangeres Aufleben war von Leuten.
Was bei den Punks noch eher Gefühl war, soll jetzt in Form gegossen werden. Den ersten Akteuren der Bewegung, etwa Vereinigte Linke, Neues Forum, Demokratischer Aufbruch, Demokratie jetzt, ging es noch um einen veränderten Sozialismus, erklärt der Journalist. Um eine kritische Analyse der globalen Verhältnisse, um Fragen der Nord-Süd-Gerechtigkeit, um einen Staat, der seine Bürger vor Gewalt schützt, um einen Rechtsstaat, keine Apparate, die über die Bürger herrschen. Mit 16 Jahren hielt Tom Strohschneider das erste Mal ein Flugblatt mit Forderungen in der Hand.
Da stand drin, freie Wahlen, Zulassung von Organisationen und Parteien, solche Dinge. Von heute aus betrachtet klingt es so furchtbar selbstverständlich. Es war nicht selbstverständlich und es gab ja auch keine wirkliche Erfahrung, was alternative politische Vorstellungen, wie man die in so einen politischen Prozess übersetzen kann.
Da die DDR eine Gesellschaft des Misstrauens von oben war, hat es auch am öffentlichen Raum für Diskussion gemangelt, erklärt der Journalist. Das sei auch ein Grund, warum die Opposition im Herbst 1989 scheiterte. Denn das gesellschaftliche Gespräch über alternative Vorstellungen begann damals erst. Kurz darauf reisten die Menschen in Scharen aus. Ihre Abwesenheit legte vieles lahm, nicht nur den Nahverkehr. Hinzu kam, so Tom Strohschneider, dass der SED-Apparat nicht mehr handlungsfähig war.
Als handlungsfähig kann man eigentlich nur den Westen betrachten. Am Ende die Abstimmung an den Wahlurnen darf man auch nicht vergessen. Es wird heute sehr viel darüber geklagt, dass der Transformationsprozess so tiefe Wunden im Osten geschlagen hat. Aber es war eine demokratische Entscheidung. Die Mehrheit hat gegen diese Reformvorstellung entschieden.
Was ja nicht heißt, dass man nicht doch nochmal über einige davon nachdenken könnte. Antje Stiebitz berichtete über vergessene Reformideen der Wendezeit.